Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstagabend. Am Mikrofon begrüßt Sie Irene Heher. Wir steigen heute Abend wieder ein beim Bibelseminar im Kolleg St. Josef in Salzburg-Aigen. Das Thema des Seminars lautet Der Rabbi Jesus und sein Judentum. Das Seminar hat bereits am Montag begonnen. Vielleicht haben Sie auch schon den einen oder anderen Vortrag verfolgt und es dauert noch bis Samstag. In diesem Bibelseminar wird die Heilige Schrift durch den jüdischen Theologen und Gelehrten Dr. Yuval Lapide ausgelegt. Das Thema des heutigen Abends lautet, wie heilt Jesus die Menschen seiner Zeit? Wir sind nun gespannt auf einen weiteren Vortrag von Dr. Lapide und ich darf jetzt an unser Mobilteam vor Ort übergeben an Elisabeth Tonnet und Johann Scheffenbichler. Hallo.
Grüß Gott, guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Maria. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend wieder gemeinsam arbeiten werden, um Gott zu verherrlichen. Heute Abend wird das Thema sein Heilungen zur Zeit Jesu. Und ich freue mich sehr, dass Radio Maria Hörerinnen und Hörer sich wieder zuschalten. Wir hatten ja schon drei Abende, Montagabend, Dienstagabend, Mittwoch, heute Donnerstag. Die Heilungen zur Zeit Jesu, ein wieder gigantisches Thema. Ich habe bis 21 Uhr Zeit. Ich denke, heute werde ich die Zeit wieder voll ausschöpfen müssen, es sei denn, der Heilige Geist durchbläst mich so stark, dass ich vorher aufhören kann. Aber unser Pater Georg und Johann, der Mitarbeiter von Radio Maria, sagte bis 21 Uhr, nicht wahr? Zwei Stunden. Ich will noch ein Wort einleitend sagen für die neuen Hörer von Radio Maria, denn die kennen mich ja noch nicht so im Detail. Ich bin ein Jude, ich bin geboren im Heiligen Land, just in dem Land, in dem Jesus von Nazareth das Licht der Welt erblicken durfte. Ich bin schon sehr lange in Deutschland, meiner zweiten Heimat nach Israel, und wirke als Sohn des berühmten Pinchas Lapide, des großen Wiener Juden, der ein Wiener Jude war, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in allen drei deutschsprachigen Ländern und betreibe Brückenarbeit wie mein Vater zwischen Juden und Christen. Ich bin in sehr vielen katholischen Einrichtungen, in Diözesen in Deutschland aktiv, unter anderem eben auch hier für die Erzdiözese Salzburg im wunderschönen Haus der Missionare vom kostbaren Blut. Ich freue mich sehr, dass wir diese Woche gemeinsam gestalten und ich will ein bisschen sagen für die neuen Hörer und Hörerinnen von Radio Maria, wie ich arbeite. Ich bin ein klassischer, grüß Gott, guten Abend, hallo, ein klassischer Dialogiker. Das heißt, ich werde erst eine Information geben, wie ich als Jude die großen Heilungsgeschichten im Zweiten Testament betrachte und anschließend Ihnen die Möglichkeit geben, so machen wir es die ganze Woche, hier den Anwesenden Fragen zu stellen. Ich arbeite sehr bibelorientiert, das heißt, ich komme aus der jüdischen Tradition, in der ich die Exegese wortwörtlich nehme. Ich habe ein hebräisches Neues Testament, ich arbeite am hebräischen Original. Es gibt zwar kein original überliefertes hebräisches Neues Testament, aber es gibt mittlerweile Rekonstruktionen des Hebräischen zur Zeit Jesu. Wir wissen heute in der Forschung, wie das Hebräisch zur Zeit Jesu gesprochen wurde und können erstens basierend auf der sogenannten Logienquelle, der überlieferten Tradition der wörtlichen Reden Jesu und aufgrund von Rekonstruktionen des Hebräisch zur Zeit Jesu ein Bild uns machen, wie die Evangelien auf Hebräisch lauteten. Natürlich liegen sie auf Griechisch vor und auf Latein. Aber man kann heute in der Forschung ein Hebräisch rekonstruieren, wie es zur Zeit Jesu in Jerusalem, in Palästina, in Galiläa gesprochen wurde. Und aus diesem Hebräisch schöpfe ich, während ich mit Ihnen hier arbeite. Natürlich nicht nur heute Abend, sondern während der gesamten Zeit in Österreich und in all meinen Seminaren. Sodass ich meinen Fokus nicht richte auf Griechisch und Latein, sondern auf das Hebräisch. Denn Maxime meiner Arbeit und auch ihrer Kenntnisse ist, Jesus war Jude. Jesus war Jude, konnte kein Griechisch, kein Latein, kein Österreichisch, kein Deutsch, sondern Jesus sprach Hebräisch und Aramäisch. Und das ist natürlich eine Conditio sine qua non, mit der ich arbeite. Und da ich Hebräisch sehr gut kann und da ich das Judentum zur Zeit des ersten Jahrhunderts perfekt studiert habe und die hebräische Sprache mit ihren Verästelungen kenne und die Mentalität der Juden im ersten Jahrhundert sehr gut kennen darf, weil ich bei großen, renommierten Gelehrten weltweit studieren durfte, habe ich doch ein sehr detailliertes Bild entwickeln dürfen, wie Jesus Jehoshua, Rabbi Jehoshua, wirklich sprach und was er sprach und was plausibel ist und nicht plausibel ist. Ich will noch etwas sagen zu meiner Art des Arbeitens, zu meiner Diktion. Ich arbeite sehr gerne eben dialogisch. Es wird nachher viel Möglichkeit geben, mit mir zu sprechen. Und noch eine kleine Bitte an die Hörer von Radio Maria und Hörerinnen von Radio Maria. Ich spreche sehr schnell. Den Satz habe ich schon dreimal gesagt in den Sendungen. Den muss ich heute Abend noch einmal sagen. Wes Herz ist voll, des Mund läuft über. Der berühmte Satz von Jesus. Wes Herz ist voll, des Mund läuft über. Ich bin so übervoll mit tollen Gedanken, die ich erarbeiten durfte durch den Geist Gottes, dass ich daher ein Schnellsprecher geworden bin. Nicht, weil ich nicht langsam sprechen kann, sondern weil ich merke, es brennt in mir und wir haben ja nicht so viel Zeit. Und meine langjährigen Veteraninnen und Veteranen im jüdisch-christlichen Gespräch, die Damen, auf die ich hier rechts schaue, und andere Menschen wissen das, können damit wunderbar umgehen. Nur bitte ich die Radio-Maria-Hörer, mir nicht gram zu sein, wenn ich denn manchmal etwas galoppierend spreche. Man kann ja eine CD bestellen. Falls Hörer und Hörerinnen spüren, wir möchten das nochmal, was Dr. Lapide so schön ausgelegt hat. Man kann ja CDs bestellen gegen Spende und kann mich dann noch tausendmal zu Hause hören, um Stellen, die zu schnell waren, langsamer zu genießen. Gut, und jetzt können wir loslegen. Jetzt wird's spannend. Ich verspreche Ihnen wieder, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe eben Teilnehmer, einen aufregenden Abend. Das verspreche ich Ihnen. Bei mir gibt's nur aufregend oder gar nichts. Und wenn ich Bibelarbeit mache, wird es eine aufregende Erfahrung. Für mich ist Bibelarbeit ein Abenteuer, Gernot. Ich kann nicht Bibellachs oder lasch angehen, das geht bei mir nicht, sondern es muss ganz aufregend sein. Und heute haben wir ein wahnsinnig aufregendes Thema, nämlich wie heilt Jesus Menschen, Juden, überwiegend Juden seiner Zeit? Ich habe für Sie einige ganz berührende Auslegungen. Grüß Gott, Shalom. Hier ist noch ein, hier können Sie sich auch setzen, hier, beim Chef, auf dem Chefsessel. Sitzen Sie auf dem Chefsessel. Nein, ich brauche nicht sitzen, ich stehe ja. Setzen Sie sich auf den Chefsessel. Die Dame, bei der Dame geht auch. Aber wenn noch jemand kommt, der Chefsessel ist frei. Jesus ist ein Jude und ich habe für Sie die schönsten Heilungsgeschichten ausgesucht. Es gibt ganz viele Heilungsgeschichten im Zweiten Testament. Und da ich ja mit Ihnen nicht bis Mitternacht arbeiten darf, was ich gern täte, habe ich mich leider beschränken müssen, was mir gar nicht leicht fällt. Ich habe für Sie aber die spannendsten Heilungsgeschichten rausgeholt. Wir werden gleich mit einer beginnen im Markus-Evangelium. Und ich werde Ihnen die Geschichte vorlesen und dann werden wir richtig in die Tiefe bzw. in die Höhe steigen. Ich lese vor, damit wir schon mal den Text im Kopf haben. Markus 3, die Heilung eines behinderten Mannes am Schabbat. Die Heilung eines behinderten Mannes am Schabbat. Markus 3. Und Jesus ging wieder in die Synagoge und dort war einer mit einer verkümmerten Hand. Markus 3. Und sie beobachteten ihn genau, die dort Betenden, ob er ihn, den Behinderten, am Schabbat heilen würde, um ihn anklagen zu können. Und er sagt zu den Menschen mit der verkümmerten Hand, steh auf, tritt in die Mitte. Steh auf, tritt in die Mitte. Ich habe es betont, weil wir da ganz tief nachdenken werden. Steh auf, geh in die Mitte. Und er sagt zu ihnen, ist es erlaubt, am Schabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Leben zu retten oder Leben zu vernichten? Sie aber schwiegen. Und voller Zorn schaute er sie einen nach dem anderen an, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens und sagt zu dem Menschen, streckt er die Hand aus? Und er streckte sie aus. Und seine Hand wurde wiederhergestellt. Wieder ganz kurz. Streckt er die Hand aus? Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Herodianern sogleich den Beschluss, ihn umzubringen. Das ist der Text. Wir haben heute, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Teilnehmer am jüdisch-christlichen Dialog in Österreich, ganz intensiv nachgedacht über die Konstruktion eines solchen Textes. Wie gesagt, ich müsste eigentlich bis Mitternacht arbeiten, um das Erschöpfen zu behandeln, aber ich werde mich eben der Zeit fügen. So ein Text, der eben nur aus, in dem Fall, 6 Sätzen besteht, ist gigantisch. Sie könnten eine kleine Diplomarbeit schreiben darüber. Allein über diesen Text, Batja, wenn du noch mal Absichten hast, gebe ich deine Diplomarbeit nur über dieses Thema. Nur über diese 6 Zahlen könnte man eine richtig fette Diplomarbeit von 80 Seiten schreiben. Das ist so spannend, wie Markus diesen Text aufbaut. Was hineinkommt, was nicht hineinkommt, was kurz ist, was lang ist, gigantisch. Und ich werde versuchen, Ihnen zu sagen, was hier passiert. Markus ist ein Evangelist, der gilt als der früheste Evangelist. Der älteste Evangelist. Der älteste Evangelist. Und er schreibt ein sehr kurzes Evangelium. Es ist das kürzeste Evangelium. Und er bringt wenige, aber sehr markante Heilungsgeschichten. Bei ihm ist alles sehr kurz, aber sehr bündig. Und diese Geschichte ist ungemein tief. Man sieht es nicht auf den ersten Blick. Darum braucht man ja einen Fachmann dazu. Und abgesehen von einigen Stellen, die ich ja als, wie in meinem Seminar schon ausgelegt, als redaktionelle Überarbeitung sehe, wie zum Beispiel diese Spitze, die am Ende kommt, da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Herodianern gleichsam den Beschluss, ihn umzubringen, halte ich sie durchaus für authentisch. Nur diesen Einschiebsel, diesen Einschub am Ende, Jasna Blumenkron, den halte ich nicht für authentisch. Da haben wir heute lange schon in unserem Seminar gesprochen, gerade noch für die zugeschalteten Menschen in unserem Seminar. Der Begriff redaktionelle Hinzufügung bzw. redaktionelle Überarbeitung bedeutet in der Theologie, dass die Evangelien aufgrund ihrer vielen Verschriftlichungen, und Vervollkommnungen im Laufe von vielen Jahrhunderten Hinzufügungen erlebt haben, die so authentisch in der Epsissima Vox, in der ursprünglichen Aussage, nicht da waren. Und im Zuge des Auseinandergehens von uns Juden und Christen im Laufe von 2000 Jahren kamen eben auch bestimmte Spitzen, bestimmte, sagen wir mal, Gehässigkeiten, bestimmte Animositäten in die Evangelien hinein, vor denen wir in der Forschung davon ausgehen, dass die Originale der Gernot nicht enthalten waren. So zum Beispiel diese Formulierung: Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten den Beschluss. Und ich will Ihnen auch ganz inhaltlich sagen, warum ich das nicht für plausibel halte. Weil es am Sabbat undenkbar ist. Es ist ja ein Sabbat. Jesus ist wieder am Sabbat in der Synagoge. Und es ist absolut undenkbar, dass Juden, Pharisäer sind ja Juden, Gelehrte, dass Juden am Sabbat aus der Synagoge gehen und sich sagen, den Juden bringen wir um. Das ist undenkbar. Undenkbar. Ein Jude hat ein Gebot, nämlich du sollst nicht morden, beziehungsweise du wirst nicht morden. Und einen unschuldigen Juden wie Jesus von Nazareth, weil er aufgrund seines Heilungsverständnisses am Sabbat eine Heilung vornimmt, bei einer, in dem Fall bei dem Mann mit der verkrümmten Hand, töten zu wollen, ist implausibel. Implausibel, zu Deutsch unwahrscheinlich. Erstens fasst man keinen Entschluss, einen Juden zu töten am Sabbat und auch nicht unter der Woche. Der Mann hat den Tod nicht verdient. Und zweitens, es ist nicht berechtigt, es ist überhaupt in keinem Proporz, weil ein Jude am Sabbat einen anderen Juden heilt, noch dazu mit geringen Interventionen, ihn töten zu wollen, ist völlig unwahrscheinlich. Daher halte ich und auch viele Kollegen diesen Satz für nicht historisch belegbar. Der ist im Laufe von vielen Jahrhunderten nach meinem und nach Dafürhalten vieler anderer Kollegen in der weltweiten Theologieszene hinzugefügt worden. Ändert ja auch nichts am Gehalt des Textes. Der Gehalt wird ja nicht verschmälert, indem dieser Satz wegfällt. Denn der Gehalt dieser Heilung Jesu von Nazareth ist so groß. Was Jesus hier leistet, halte ich ja für wahrscheinlich, für authentisch. Das minimiert nicht die Aussage dieses großen Geschehnisses, wenn man diesen Satz als eine Hinzufügung oder eine redaktionelle Hinzuarbeitung betrachtet. Jetzt gehen wir zum Inhalt. Jesus geht am Schabbat in die Synagoge, haben wir in unserem Seminar in Salzburg Eigen, liebe Hörer und Hörerinnen von Maria, schon tausendmal die Woche geklärt. Ein Jude geht am Samstag, am Schabbat in die Synagoge, nirgendwo anders. Jesus, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Dialogs in Österreich, Juden gehen am Sabbat in die Synagoge, nirgendwo anders. Synagoge, zu Deutsch Ort der Versammlung. Synagogen gibt es im ersten Jahrhundert zuhauf in Israel. Und ein Jude wie Jesus macht nichts anderes am Sabbat. Es gibt kein Billard, es gibt kein Ping-Pong, es gibt keine Sauna, nichts. Es gibt nur eins, man geht und betet in der Beit HaKnesset, auf Hebräisch, Haus der Versammlung. Das ist wunderschön, das zeigen alle Evangelien. Immer wieder heißt es, er ging in die Synagoge oder er ging in den Tempel und verherrlichte Gott den Herrn. Immer wieder. Jesus betet. Jesus ist Jude. Das flechten alle Evangelisten ein und das halte ich für absolut authentisch. Das passt zur Ausstrahlung dieses großen Juden. Am Schabbat gibt es keine Frage, man geht in die Synagoge, welche auch immer gerade in der Nähe ist. Und das ist so schön, so fangen alle großen Heilungsgeschichten an, die mit Sabbat zu tun haben. Er ging in die Synagoge, Punkt. Keine Frage für Jesus. Er betet dort und zwar ganz lange. Am Sabbat, haben wir auch im Seminar gesagt, betet man lange, 3 Stunden. Langer Gottesdienst, sehr lange. Und auf einmal sagt Markus, dort war einer, mir nicht gesagt, ob Mann oder Frau, dort war einer, ein Mensch, mit einer verkrümmten Hand. So fängt das Spiel an, in Anführungszeichen Spiel. Verkrümmte Hand. Ich werde darüber mit Ihnen nachdenken, was in der Psychologie und der Spiritualität diese Aussage verkrümmte Hand bedeutet. Sie wissen, es gibt ja verschiedene Symptome in der Bibel. Manche, einer hat einen verkrümmten Kopf, einen verkrümmten Rücken, einer ist wassersüchtig, einer hat einen Aussatz, wenn wir Zeit haben, machen wir heute Abend auch Aussätzige. Es gibt so viel Lymphgeschichte, ganz viel. Genau. Und ich will Ihnen zeigen, dass Jesus ein gigantischer Therapeut war, Pater Georg. Jesus ist für mich, können Sie notieren, die Anwesenden hier, Jesus ist für mich nicht nur ein brillanter Jude, ein Rabbi. Sie sehen ja, wie weit ich als Jude Jesus lobe. Achten Sie darauf, wie sehr ich als Jude, der ich nicht Christ bin, Jesus lobe. Jesus ist für mich, Yuval Lapide, den Juden, ein großer Rabbi, ein großer Charismatiker und auch ein großer Therapeut. Das ist für mich die Quintessenz dieser Heilungsgeschichte. Jesus ist ein gigantischer Therapeut, und zwar ein religiöser Therapeut. Nicht ein schulmedizinischer Therapeut, würde man heute sagen, mit nimm die Salbe und streich drauf und geh nach Hause und nächste Woche sehen wir uns um 17 Uhr, sondern er ist ein theologischer Therapeut. Ein theologischer Therapeut. Bei ihm verknüpfen sich meisterhaft Theologie und Therapie. Theologie und Therapie vereinigen sich bei Jesus, lieber Pater, vorzüglich. Das ist die Kunst dieses großen Mannes und das werden wir feststellen. Kurzum, was passiert? Eine verkrümmte Hand. Wir wissen nicht genau, ob das damals wirklich verkrümmte Hand war, aber so überliefert uns der Evangelist Markus. Ein Mann mit einer verkrümmten Hand. Verkrümmte Hand, ob das Aussatz ist, wissen wir nicht, oder ob das eine Lähmung ist oder weiß ich, eine schwere Verwundung, wird nichts Näheres gesagt. Aber in der Psychologie dieser Feststellung heißt das, er ist handlungsunfähig. Jetzt wird es immer tiefer heute Abend. der Mann, und ich arbeite ganz bewusst mit der Sprache, mit der deutschen Sprache und auch mit der Sprache des Hebräischen, die da mitschwingt, denn die Körperlichkeit und die seelische Natur von uns Menschen sind ganz eng miteinander verbunden. Ich wiederhole, körperliche Symptome und seelische Entwicklung sind ganz stark miteinander verbunden. Und da kommt ein Mann mit einer verkrümmten Hand, heißt, er kann nicht mehr handeln. Achten Sie darauf, wie ich Worte gestalte. Seine Handlungsfähigkeit ist behindert. Die Hand kann nicht mehr handeln. Die deutsche Sprache hat auch eine ungemeine Tiefe in ihrer Ausdrucksweise, auch in der medizinischen Ausdrucksweise. Kurzum, ein Mann, der behandelt werden muss, weil er nicht mehr handeln kann, achten Sie auf meine Worte, steht in der Synagoge. Kurze Einleitung für Sie. Menschen, die Störungen hatten in der Motorik oder im Körper, waren im Judentum immer eingegliedert in der Gesellschaft. Nie durften sie ausgegrenzt werden. Auch Aussatz, wenn man dazu kommen, werde ich mit Ihnen auch über Aussatz sprechen, den sogenannten Aussatz. Aussätzige waren selbstverständlich, obwohl das so nach ausgegrenzt klingt, immer integriert in der Synagoge. Sie saßen meistens hinten, weil man sie nicht gern anfassen wollte. Aber nie durfte ein Mensch, weil er eine Krankheit hatte, irgendein Gebrechen hatte, rausgeschmissen werden. Das wissen wir aus tausend Dokumenten im ersten Jahrhundert. Und da sagt uns Markus wunderschön, dort war einer mittendrin, dort drin. Der durfte auch vorne sitzen, mit einer verkrümmten Hand. Nie wurde jemand das Gefühl gegeben, geh raus, du bist ein, brauchst nichts. Kranke Menschen, sogenannte kranke Menschen, waren selbstverständlich Bestandteil des liturgischen Kontextes. Und sie beobachteten, wird nicht gesagt wie, vermutlich die Beter, und sie beobachteten Jesus genau, ob er ihn am Schabbat heilen würde, um ihn anklagen zu können. Das halte ich auch für eine sehr hinzugefügte Stelle, ob sie ihn anklagen könnten. Das sind die Beter dort, das sind wahrscheinlich eben die Menschen, mit denen er nicht immer d'accord geht. Ich muss eins noch erklären dazu, zu dem Thema Sie. Wir haben heute in dem Seminar davon gesprochen, dass zur Zeit des ersten Jahrhunderts, liebe Freunde und Freundinnen, es in der jüdischen Gemeinschaft viele Spannungen gab. Sehr viele Spannungen. Nicht alle Juden waren einander grün und es gab große Differenzen. Es gab große Differenzen zwischen Sadduzäern und Pharisäern. Es gab große Differenzen zwischen Essenern und Zelotchen. Es gab Spannungen. Und das muss ich auch kurz sagen. Warum gab es Spannungen? Das muss ich den Radio Maria-Hörern sagen. Weil die Zeit geprägt war durch eine furchtbare Besatzungsdiktatur. Das müssen wir bitte notieren. Die Römer waren eine Besatzungsdiktatur furchtbarsten Ausmaßes. Und die Römer unterdrückten das Land. Die Römer unterdrückten das Land und machten den Juden das Leben zur Hölle. Das habe ich schon zehnmal erklärt, aber den Radio Maria-Hörern, die es noch nicht wissen, weil sie heute neu reinkommen, muss ich es nochmal sagen. Kurzum, die Juden sind in Aufruhr, sind in Unruhe, weil die Römer ihnen das Leben zur Hölle machen. Und wir stehen in einer Zeit kurz vor dem Ausbruch des sogenannten jüdischen Krieges. Im Jahre 66 bricht der jüdische Krieg aus. Das wissen alle gebildeten Christen, die uns zuhören. Jüdischer Krieg explodiert 66 nach, tobt bis zum Jahre 70 und ein Massenmord, ein Holocaust findet statt. Pontius Pilatus vernichtet jüdisches Leben in Palästina. In dieser Situation sind wir, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Freunde und Freundinnen. Die Juden sind angespannt. Es gibt Spannungen, daher eben sie schauen, wie sie ihn anklagen können. Es gibt einfach Spannungen. Alle sind irritiert, alle sind unzufrieden, weil man merkt, das Römische Reich wird unerträglicher. Die Römer blutsaugen das Land. Sie quälen Juden, sie können Juden nicht ausstehen. Und diese Unruhe, die von außen kommt, wirkt sich natürlich auch auf das Innenleben der Juden aus. Darum gibt es eben auch so viele Krankheiten zur Zeit Jesu. Sie merken ja immer wieder, es heißt ja nicht nur, dass Jesus den einen oder den anderen geheilt hat, sondern die Menschen kamen scharenweise, heißt es, scharenweise. Und oftmals fassten sie nur ihn am Zipfel an, steht ja in der Bibel. Sie fassten Jesus am Zipfel an und wurden gesund. Das heißt, es war eine Zeit, die krank war im weitesten Sinn dieses Wortes. Eine psychisch kranke Zeit. Diktatur macht krank, das können wir ganz klar aussprechen. Diktatur macht krank, psychisch krank. Und wenn man nicht so ein wunderbarer Mann ist wie Jesus, Jehoshua, der Rabbi, der Theologe und Therapeut ist, dann kann man nicht überleben in dieser Zeit. Und das weben die Evangelisten immer wieder wunderschön ein in unsere Evangelien, dass Jesus ein Mann ist, der wirklich weiß, wie man therapeutisch versiert in dieser turbulenten, psychisch turbulenten Zeit umgeht. Kurzum, es gibt Spannungen, da führe ich diesen Satz darauf zurück, sie beobachten ihn genau, ob er heilen würde, um ihn anklagen zu können. Natürlich hatte Jesus Gegner. Das habe ich in meinem Seminar immer wieder erklärt, dass große Männer immer Gegnerschaft haben. Das gab es nie anders, unabhängig davon, ob Diktatur war oder nicht. Rabbi Jesus von Nazareth war ein großer Mann, eine große Persönlichkeit. Ein Theologe und ein Therapeut ersten Ranges. Und selbst wenn die Römer nicht gewesen wären, große Menschen ziehen immer Gegnerschaft nach sich, sonst wären sie nicht groß. Und weil Jesus, nicht obwohl, weil Jesus ein großer Mann war, mit einer charismatischen Ausstrahlung, hat er Gegner. Und die Gegnerschaft, das muss ich unbedingt aussprechen für unsere Hörer. Gegnerschaft bedeutet nicht Feindschaft. Das müssen wir auch aussprechen. Gegnerschaft bedeutet nicht Feindschaft. Deswegen halte ich den Satz mit dem Töten unten für unwahrscheinlich. Natürlich gibt es Gegner. Mein Vater, der berühmte Pinchas Lapide, kennen Sie vielleicht einige, können Sie in Wikipedia heute nachschauen. Mein Vater war ein ganz berühmter Wiener Jude aus Wien II und hat Bahnbrechendes im jüdisch-christlichen Dialog geleistet. Meine Freundinnen wissen das. Können Sie alle nachlesen, auch die Hörer von Radio Maria können heute Nacht in Wikipedia schauen. Mein Vater war ein sehr berühmter Mann und ein sehr umstrittener Mann, ohne den Holocaust auch. Mein Vater war ein bahnbrechender Mann, er bekam das österreichische Verdienstkreuz und das deutsche Verdienstkreuz, 1000 Orden und Titel. Und dennoch war er wahnsinnig umstritten. Es gab Gegner, die nicht ausstehen konnten. Nicht ausstehen konnten! Aber niemand hätte ihn getötet. Niemand. Mein Vater war ein großer jüdischer Denker, ein Exeget, ein Dialogiker, der nach der Shoah die Brücken gebaut hat zwischen Juden und Christen hier im schönen Österreich. Rudolf Kirschläger hat ihm dicke Auszeichnungen gegeben seinerzeit und Kardinal Franz Kardinal König hat ihn geküsst. Alles war da. Aber es gab auch große Spannungen. Große Spannungen. Viele, es gab diverse Christen, die ihn nicht ausstehen konnten, weil er ihnen zu gewaltig war. Mein Vater war für viele zu gewaltig. Ich übrigens auch. Ich habe nicht so viele Gegner, Gott sei Dank, aber es gibt auch bestimmte Gegner, die mit meiner Lebendigkeit nicht umgehen können. Kurzum, Menschen, die groß sind, die Charisma haben, wie Jesus oder Pinchas Lapid oder Paulus, alle großen Männer dieser Welt, auch in unserer politischen Situation, haben Gegner, nicht Feinde, Gegner. Und da sind eben bestimmte Gegner in der Synagoge, die mit ihm nicht umgehen können. Ich glaube nicht, dass sie ihn anklagen wollten, denn man kann, das muss ich Ihnen auch sagen, man kann einen Juden nicht anklagen, weil er am Sabbat einen anderen Juden heilt. Das macht keinen Sinn. Ich wiederhole für Sie alle, man kann, wie es hier steht, einen Juden nicht anklagen im Jahre 30 bis 33, weil er einen anderen Menschen am Sabbat heilt. Warum kann man das nicht machen? Das haben wir in unserem Seminar auch besprochen. Weil zur Zeit 30 bis 33 es ja noch keinen Rechtskodex gibt. Es gibt noch keinen Codex Juris Canonici, Elfriede. Und die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Es gibt hier noch kein verbindliches Regelwerk, aufgrund dessen man jemand sagen kann, du hast dich vergangen am Gesetz, kommst ins Gefängnis. Denn im Jahre 30 bis 33, die Wirkungszeit des Jesus, des Rabbi Jesus, entsteht ja erst der Talmud. Wir haben Talmud auch neulich schon erwähnt. Der Talmud ist das verbindliche Regelwerk für Vorschriften im Judentum. Das steht drin und der steht erst im Jahre 200. Im Jahre 200 steht bzw. entsteht der Talmud und dort steht alles genau, was ein Jude tun darf und nicht tun darf. Und spätestens ab dem Jahre 200 kann man einem Juden sagen, du hast das getan, das ist eine Strafe. Du verdienst diese Strafe. Aber im Jahre 30 bis 33 kann man einem Juden nicht sagen, ich klag dich an, weil es ja kein Gesetz gibt. Wo kein Gesetz, da kein Kläger. Jasna, das geht nicht. Deswegen halte ich diese Stelle für ausgesprochen schwierig, um nicht zu sagen hinzugefügt, redaktionell hinzugefügt. Aber das ändert, wie gesagt, alles nichts an der Tiefe der Heilungsgeschichte. Die bleibt ja stehen. Und er sagt zu dem Menschen mit der verkrümmten Hand, jetzt spannend, und das halte ich für absolut authentisch und groß, bis auf diese Hinzufügung, ist alles groß. Und er sagt zu dem Menschen mit der verkrümmten Hand, steh auf, tritt in die Mitte. Kum, auf Hebräisch, damit Sie mal das Original hören, kum bo el hamerkas. Kum bo el hamerkas. Im Hebräischen hat das eine ungemeine Tiefe, das muss ich heute Abend auch den neuen Hörern sagen. Ich kann ja Hebräisch und lese das Ganze innerlich natürlich in der Originalsprache, nicht auf Deutsch. In einer Übersetzung, in einer Übertragung. Ich kann ja Hebräisch. Und ich weiß, wie Jesus wirklich sprach, weil ich seine Muttersprache ja auch als meine Muttersprache haben darf. Ich bin Jude wie Jesus, ein beschnittener Jude wie Jesus auch. Ich bin in Israel geboren. Ich kenne die Sprache, das ist meine Muttersprache. Ich kenne die Farben der hebräischen Sprache. Ich sehe ihn in der Synagoge, als wäre er heute in der Synagoge, weil ich Jude bin. Ich bin sein Bruder. Ich bin sein leiblicher Bruder. Ich bin nicht sein Jünger, ich bin sein leiblicher Bruder. Und als Jude kann ich Ihnen, meine Brüder und Schwestern, ein authentisches Bild vermitteln, was da wirklich passiert ist, an jenem Schabbat in der Synagoge in Israel. Weil ich die Sprache perfekt kenne und weil ich weiß, wie Juden miteinander umgehen am Schabbat. Und welche Nuancen, welche Idiomatik die Juden benutzen. Kurzum, steh auf, tritt in die Mitte. Allein das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn! Was bedeutet das, steh auf, tritt in die Mitte? So fängt er mit seiner Therapie an. Wie ich sage, mit seiner theologischen Therapie. Er ist ein theologischer Therapeut. Steh auf, tritt in die Mitte. Lassen wir das mal kurz auf uns wirken. Und wer möchte, kann ja vielleicht einen ganz kurzen Impuls sagen. Wie wirkt das auf Sie? Einen kurzen Impuls vielleicht nur, wenn jemand sagen möchte. Was heißt das? Sie stellen sich vor, ich mache Ihnen das Setting, volles Haus, Synagoge, Schabbat, heiliger Tag. Volle Synagoge, lauter Männer, Frauen sind getrennt, oben oder hinten, ist üblich. Und vorne ist der Synagogendiener und dann ist ein Rabbi da und Jesus steht vorne, Joshua, Rabbi. Das ist eine ganz konzentrierte, heilige Stimmung. Und da ist ein Mann da, ein Mensch, Der hat eine verkrümmte Hand. Von mehr spricht der Text nicht. Und Jesus wagt vor allen Leuten etwas zu tun, was sonst wahrscheinlich keiner gewagt hätte. Komm, steh auf, komm, komm bitte hier in die Mitte. 1000 Augen auf ihn gerichtet oder 570 Augen auf ihn gerichtet. Und er soll bitte in die Mitte kommen. Das ist unerhört. Unerhört. Natürlich hat man das mit Kranken nicht gemacht. Kranken sitzen natürlich dabei, aber sitzen dann in der zweiten und der dritten Reihe und sind natürlich präsent. Aber was Jesus hier macht, liebe Freunde und Freundinnen, ist bahnbrechend. Es ist absolut bahnbrechend. Und jetzt will ich Ihnen kurz auch erklären, was dieses Steh auf bedeutet. Dieses Kum löst bei wem was aus? Wer kennt Talita Kumi? Talita Kumi! Tabitha Kumi! Heute habe ich doch erst mit jemand gesprochen. Mit dem netten Priester aus München. Habe ich heute Morgen gesprochen über Talita Kumi. Das ist das gleiche Wort. Sie kennen doch Talita Kumi, das Dorf in Israel. Talita Kumi heißt Mädchen, steh auf oder Schäfchen, steh auf. Jesus heilt eine Frau, erweckt sie zum Leben, die tot war, und sagt ihr genau die gleichen Worte. Talita Kumi! Mädchen, steh auf, Schäfchen, steh auf, wirklich. Und Petrus heilt ja in Lydda ebenfalls eine tote Frau und sagt ihr Tabitha Kumi mit Bertha. Und Tabitha heißt, was habe ich Ihnen gesagt? Richtig, ein Rehlein. Er hat mich heute gefragt, was der Unterschied zwischen Talita und Tabitha ist. Ist nicht das Gleiche. Talita ist ein zärtliches Wort einer jungen Frau gegenüber. Mädchen oder Schäfchen, steh auf. Sie liegt ja tot da. Steh auf. Talita, steh auf. Und die andere Frau, die Petrus in der Apostelgeschichte heilt, heißt Tabitha, Rehchen. Das ist so ein zärtlicher Name für eine Frau. Ein sehr zärtlicher Name. Ist nicht ihr wirklicher Name. Tabitha Kumi. Und Kumi ist die weibliche Form für Kum. Wir haben heute Hebräisch gemacht in einem Seminarkurs oder Nachmittag im Park. Und Kum sagt man einem Mann und Kumi einer Frau. Kum einem Mann. Im Hebräischen, wer ein bisschen Hebräisch kann, weiß, dass das Geschlecht sich in den Verben markiert. Ein Mann spricht bei im Hebräischen anders an als eine Frau. Die Verben sind nach Geschlechtern definiert. Und er sagt nur ganz klar, Kum bo El Hamerkas. Was bedeutet dieses Wort Kum? Kum bedeutet in der Sprache des ersten Jahrhunderts nicht einfach komm im Sinn von komm von A nach B. Natürlich auch, komm in die Mitte. Aber es hat was viel Tieferes. Wenn Sie ein bisschen hineinschauen in das Erste Testament, in die Heilige Schrift, die Jesus kennt, dann kommt oftmals dieser Terminus Technicus vor Kum. Steh auf. Wem fällt was spontan ein? Unser Priester aus München, fällt Ihnen ein paar Stellen ein? Jona zum Beispiel, Jona. Sie können hier einfach nur in einer Enzyklopädie nachschauen, beziehungsweise in einem elektronischen Bibelprogramm. 100 Mal. Gott sagt Jona bei seiner großen Berufung, Kum, lech, ela, ira, gdola, ninive, vedaber, elea. Kum, lech, ela, ira, gdola, ninive, vedaber, elea. Können Sie alle nachlesen heute Nacht in der Bibel. Jona 1,1. Kum, steh auf, Pater Georg, komm, steh auf, geh in die Stadt. Und da gibt's 100 Mal. 100 Mal, wenn ein Mensch von Gott berührt und angesprochen wird, fängt es an mit Kumm, steh auf und geh. Und dieses Steh auf und jetzt wird's heftig, hat nicht wirklich mit einer physischen Aufstehbewegung zu tun, sondern mit einer inneren. Das kann ich Ihnen als jüdischer Fachmann sagen, weil ich ja das Hebräische perfekt kennen darf. Es ist nicht primär steh auf. Der muss ja gar nicht gesessen haben, der kann ja auch gestanden haben, dieser Mann. Im Gottesdienst im Judentum im ersten Jahrhundert steht man mehr, als man sitzt. Im ersten Jahrhundert gibt es nicht so bequeme Sessel und beziehungsweise so Steinplatten, sondern man steht sehr viel. Heute bei den russisch-orthodoxen ist das ja noch sehr üblich, dass man lange steht beim Beten. Das heißt, es geht nicht darum, dass der Mann vom Sitzen ins Stehen überkommt, sondern dass er innerlich in eine Bewegung kommt. Die innere Bewegung ist wichtig. Beleg für mich Ninive zum Beispiel. Wenn Gott dem Propheten in Ninive, dem Jonas sagt, steh auf, muss der vor gar nicht gelegen haben. Der muss überhaupt nicht gelegen haben oder gesessen haben. Aber die Kum ist ein theologischer Begriff, ein Terminus technicus. Der bedeutet, Gott spricht mich an und will mich in Bewegung bringen. Das deutsche Wort Bewegung ist ja auch ein markantes Wort. Mich auf den Weg bringen. Das heißt, ich kann schon daraus ableiten, liebe Freunde und Freundinnen, wenn er sagt, steh auf, er will ihn aus seiner inneren Bewegungslosigkeit herausholen. Da ist etwas in ihm verkrümmt auf der psychischen Ebene, was sich dann dokumentiert durch seine Hand und durch seine Handlungsunfähigkeit. Und Jesus behandelt immer auf der inneren Ebene. Er behandelt auf der inneren Ebene die Handlungsunfähigkeit, die sich dann natürlich zeigt durch die Hand oder Fuß oder Kopf. Und dieser Mensch ist innerlich gestorben. Und das dokumentiert sich im Äußeren. Es gibt in Deutschland einen ganz großen Arzt, übrigens ein Österreicher. Kennen Sie Dr. Rüdiger Dahlke? Ein Österreicher, Rüdiger Dahlke. Bei dem habe ich viel gelernt. Ein echter Österreicher, euer bester Exportschlager nach Deutschland. Der lebt in Deutschland, in Johanniskirchen im Bayerischen Wald. Und mit diesem Arzt habe ich schon gesprochen und tolle Bücher von ihm gelesen. Er schreibt viele Bücher, in denen er eben diese Verzahnung von Psyche und Körper aufzeigt. Und er zeigt, alles, was psychisch nicht stimmt, hat körperliche Wirkungen. Und zwar sehr fundiert zeigt er das, auch mit solchen Wortspielen, die ich liebe. Und er würde auch sagen, da ist etwas nicht in Ordnung und da ist etwas nicht in Bewegung. Und diese Bewegungslosigkeit drückt sich durch Erstarrung, durch Verkrümmung, durch Absterben. Und Jesus weiß das genau, der durchschaut das ja. Der sieht den Menschen, weiß Bescheid. Und er sieht die Zeit, in der er steckt. Und er sagt zu ihm, komm, wie gesagt, nicht nur örtlich eben in eine Bewegung kommen, dass er in die Mitte kommt, sondern ich rufe dich auf, so wie Gott die großen Männer und Frauen in der Bibel ja auch aufruft, in eine Bewegung, in eine Veränderung, in einen Positionswechsel zu kommen. Aus einer inneren Erstarrung in eine Bewegung, einen neuen Weg finden, aus einer Weglosigkeit. Und dann komme in die Mitte. Und jetzt kommt auch eine Bombe. Eine Bombe für Sie, liebe Radio- und Radiohörerinnen und Radiohörer und liebe Teilnehmer hier in Salzburg-Eigen. Komm in die Mitte heißt nicht nur, komm hier in die physische Mitte, komm in deine innere Mitte. Komm in deine innere Mitte, aus der du herausgetreten bist. So deute ich das als Psychologe und als Theologe. Es ist viel tiefer. Jesus ist ein gigantisch tiefer Mann, Pater Georg. Und das ist nicht nur komm in die Mitte zur Synagoge, sondern das Äußere spiegelt hier das Innere. Komm in deine innere Mitte, aus der du herausgefallen bist, weil du deine Beziehung zu Gott verloren hast. Ich wiederhole, zwei kurze Worte im Hebräischen, kum el amerkas, die ungemein tief sind. Raus aus deiner Randbefindlichkeit, du bist am Rande und du musst behandelt werden, du hast keine Handlungsperspektive mehr, deine Hand kann nicht handeln und du bist nicht bei dir, du bist nicht in der Mitte, du bist nicht gemittet, du bist nicht bei dir. Und sei dankbar dafür, dass deine Hand dir zeigt, sprich Gott, über deine Krankheit, über deine Störung, dass etwas korrigiert werden muss, etwas auf einer sehr tiefen Ebene behandelt werden muss. Und wenn er in seine Mitte kommt, und das macht der Jus jetzt immer spannender, liebe Freunde und Freundinnen, er kommt am Schabbat in die Mitte, gerade am Schabbat. Das verstehen die anderen Menschen nicht. Viele Menschen seiner Zeit verstehen das nicht und sagen, du hast den Schabbat gebrochen, das macht man heute nicht, mach das am Sonntagmorgen um 6. Jesus sagt, ich mache, jetzt haben wir ja schon mehrfach besprochen, ich mache es gerade am Heiligen Tag. Ich bin Jude, sagt Jesus. Ich bin Jude. Und ich liebe meinen Gott. Und ich liebe meinen Sabbat. Und weil Jesus einen Sabbat liebt, und weil er weiß, dass Sabbat ein heiliger Tag ist, und Heiligkeit und Heilung liegen ja auch dicht beieinander. Haben wir auch schon mehrmals gesagt in unserem Seminar. Heiligkeit und Heilung, auch im Hebräischen übrigens, sind ganz dicht beieinander. Er will den Sabbat heiligen und er will den Mann heilen. Und das macht er gerade am Heiligen Sabbat. Nicht trotz des Heiligen Schabbats, sondern wegen des Heiligen Schabbats. Das haben wir auch schon in unserem Seminar erwähnt. Weil der Schabbat Heiligkeit hat, weil der Schabbat ein Tag der besonderen Begegnung mit Gott ist, in der man in seine Mitte kommt, auch gesunde Menschen kommen in ihre Mitte am Schabbat, in ihre innere Mitte, sagt er diesem Juden, der so leidet, dessen Hand nicht mehr handlungsfähig ist, komm bitte in deine Mitte. Und das macht er sehr markant, indem er ihm sagt, komm bitte in die Mitte dieses heiligen Ortes. An diesem heiligen Ort, an diesem heiligen Zeitpunkt will ich dich heilen mit Gottes Hilfe. Ich wiederhole, an diesem heiligen Tag, an diesem heiligen Ort der Synagoge will ich dich mit Gottes Hilfe heilen. Nicht trotz der Heiligkeit des Ortes und der Heiligkeit des Tages, sondern wegen der Heiligkeit des Ortes und wegen der Heiligkeit der Zeit, sagt er, du kommst jetzt in die Mitte. Und Jesus ist ganz straight, modern Deutsch. Da fackel ich nicht lange rum. Nicht hättest du die Güte zu kommen oder darf ich dich freundlicherweise, möglicherweise, potenziellerweise bitten zu kommen, sondern ganz klar, komm, Boiler Merkas, sehr klar, dirigistisch, steh auf, komm bitte her. Das ist die Größe dieses großen Mannes. Keine formellen Spielereien, sondern du kommst bitte her und stellst dich hier hin. Wie der Mann sich fühlt, können Sie sich ja denken. Wie der Mann sich fühlt, können Sie sich denken, Silvia. Der ist überwältigt. Aber sowas von überwältigt. Alle Leute schauen zu, was sollen denn die Leute denken? Sie kennen die schönen Sprüche. Was denken denn die Leute? Und Jesus will, dass die Leute denken, dass die Leute ins Denken kommen. Das will Jesus. Rabbi Joshua will, dass die Leute ins Denken kommen. Was denken denn die Leute, wenn ich da nach vorne gehe? Die sollen endlich mal ins Denken kommen. Die sollen richtig denken und nicht falsch denken. Und ich werde Ihnen heute Abend sagen, dass er eine duale Behandlung macht. Er behandelt nämlich die anderen genauso wie er den Leidenden behandelt. Er behandelt gleich mehrere auf einmal. Jesus behandelt sowohl diese bornierten Juden, nicht alle, aber die da borniert sind eben, die es nicht verstehen, was er macht, als auch diesen Mann, der behandelt werden muss, weil körperlich etwas nicht stimmt. Das macht eine doppelte Behandlung. Das habe ich herausgearbeitet für Sie. Also, komm in die Mitte, und jetzt passt es ja auf, und jetzt wendet er sich erstmal ab von ihm. Achten Sie genau darauf, was passiert, Matthias. Jetzt ist ein Szenenwechsel, er hat mit ihm gesprochen, und jetzt wendet er sich den anderen zu, und er sagt zu ihnen, achten Sie auf die brillante Inszenierung, Batja. Erst spricht er mit ihm, Gernot, Und jetzt wendet er sich der Masse zu, dieser Menschen, von denen er weiß, dass sie sagen, ja, was soll denn das? Das haben wir doch noch nie gehabt. Die dummen Sprüche kennen Sie ja. Das gehört sich doch nicht. Nicht wahr, Silvia? Das gehört sich nicht. Und er sagt, das gehört sich gerade heute. Jesus ist ein Provokateur. Jesus liebt seinen Gott. Und er hört mehr auf Gott als auf den Menschen. Und jetzt wendet er sich eben an diese Menschen zu, von denen er weiß, die tuscheln jetzt. Die tuscheln dort, die Menschen. Ein Raunen geht durch die Synagoge. Das haben wir noch nie gehabt. Pfui Teufel. Und jetzt spricht er sie an, Batja. Und er sagt zu ihnen, ist es erlaubt, am Schabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu vernichten? Und Batja, woran erkennt man einen Juden? Genau, beziehungsweise gern Fragen stellen. Das möchte ich den Radiohörern heute, Radio Maria Hörern noch einmal sagen, beziehungsweise denjenigen, die heute neu hören. Einen Juden erkennt man nicht an den schwarzen Augen und den schwarzen Haaren oder an der krummen Nase, was so dumme Sprüche aus der Nazizeit sind, sondern einen Juden erkenne ich daran, dass er pointierte Fragen stellt. Und Jesus stellt immer Fragen, weil er Jude ist. Ich bin auch ein Jude, ich stelle immer Fragen. Ich als Jude habe schon von 5 Jahren an, habe ich erklärt, gelernt, Fragen zu stellen. Natürlich theologisch interessante Fragen. Wir Juden sind ein Volk des Fragens. Wir Juden sind ein Volk des Fragens. Wir lieben es, Fragen zu stellen. Was ist das? Was bedeutet das Wort? Warum steht das da und nicht dort? Wer war Moses? Warum hat Moses das gemacht? Warum hat er das nicht gemacht? Wir Juden lieben es. Wir sind eine Fragekultur, Jasna. Wir sind eine Fragekultur. Ohne Fragen kann man als Jude, als wirklicher Tora-treuer Jude nicht leben. Es geht nicht. Und gestern Abend haben wir ja Maria interpretiert. Die Verkündigung an Maria, die Mutter Jesu. Und sogar Maria, eine Frau, kann Fragen stellen. Haben wir ja gestern Abend gesagt, ganz kurz gesagt. Wie soll das geschehen? Der Engel kommt zu ihr, der große Engel Gabriel, und verkündet ihr Gewaltiges. Haben wir gestern Abend daraus gearbeitet. Das wird ja für Radio Maria Hörer am Sonntag, habe ich gehört, ausgestrahlt, liebe Radiohörerinnen und Hörer. Sie kriegen den Genuss am Sonntag, den gestrigen Genuss. Und Gabriel sagt ihr, du hast Großes, ich habe Großes mit dir vor. Gott macht dich groß und dein Sohn wird Sohn des Höchsten sein und er wird auf dem Thron Davids. Das sind ja Bomben. Bomben kriegt sie mitgeteilt. Und sie wagt dann eine Frage zu stellen. Und das ist jüdisch. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkannt habe? Die Frau ist Jüdin. Und Juden stellen Fragen, sogar Engeln gegenüber. Ist es erlaubt, Fragen zu stellen? Obwohl vorher schon alles geklärt war. Der Engel hat ihr doch gesagt, du kriegst das alles. Eigentlich müsste sie sagen, Dankeschön für deine Aussage. Wenn du das sagst, lieber Engel, dann wird das ja stimmen. Ein Engel ist ja nicht irgendein Postmensch oder weiß ich, irgendein Funktionär. Sondern es ist ja immerhin ein Engel des lebendigen Gottes, der ihr das sagt. Und Jüdin, wie sie ist, die große Miriam, wagt sie zu sagen, Moment, da ist noch eine offene Frage. Da ist noch eine ganz offene Frage bei mir. Es ist eine offene Frage in meinem Herzen. Mag sein, dass mein Sohn auf dem Thron des Höchsten sitzen wird. Okay, mag sein, dass der Sohn des Höchsten genannt wird. Alles in Ordnung. Aber wo ist der eheliche Beischlaf? Es fehlen doch die Basics. Ich hatte keinen Beischlaf. Sagt sie als eine klardenkende Frau und sehr selbstbewusst und eben, wie ich sage, typisch jüdisch im positiven Sinn. Und das haben wir hier auch. Jesus ist Jude. Und er fängt an, die Menschen zu konfrontieren mit einer Frage, die natürlich obvious ist, wie er auf Englisch schon sagt, nämlich, ist es erlaubt? Ist es erlaubt? Er sagt ja nicht, es ist erlaubt. Das ist die Kunst eines Juden, eines großen Juden. Er könnte ja auch sagen, es ist doch erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun und zu heilen. Ist doch klar, darauf läuft es ja hinaus. Aber Jesus ist ja ein scharfer Denker. Ein großer, scharfer Denker, Pater Georg. Ein großer, scharfer Jude. Und ein großer, scharfer Jude liebt es zu provozieren, liebe Brüder und Schwestern. Und darum liebe ich Jesus. Und das macht er ja immer wieder im Neuen Testament, in dem Zweiten Testament. Immer wieder, Batja, provoziert Jesus. Habt ihr nicht gelesen, was in der Schrift steht? Weißt du denn nicht, was da steht? Das ist die Größe des Rabbi Jesus. Das ist das Wunderbare eines großen Mannes. Merken Sie, wie respektvoll ich über ihn rede, weil ich tief berührt bin von dieser Schärfe und von dieser Klarheit dieses großen Mannes. Und er stellt eine Frage, die rhetorischen Charakter hat. Aber will dadurch die Leute zum Anregen, zum Denken anregen. Ist es erlaubt, eine doppelte Frage, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun, Leben zu vernichten oder Leben zu heilen? Natürlich darf man und muss man Gutes tun am Sabbat, das haben wir ja auch geklärt in unserem Seminar, weil Sabbat gut geheißen wird. Am 6. Tag der Schöpfung heißt es am Abend, Vayivaker, Yom Shishi, Tov Meod. Der 6. Tag, Renate, wird gut geheißen und damit die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung wird gut geheißen und darum sagen die jüdischen Denker zur Zeit Jesu, wenn der 6. Tag und der darauf folgende 7. Tag sehr gut genannt werden, dann hat es was mit sehr gut zu tun. Dann ist es nicht einfach nur ein Name. Dann ist der 6. Tag und der Schabbat etwas sehr Gutes und darum darf man am Schabbat und muss am heiligen Schabbat sehr Gutes tun. Das ist eine Prämisse bei vielen Juden, bei allen Juden zur Zeit Jesu. Nur wie weit es gehen darf, das ist eben die Frage. Ich wiederhole, dass der Sabbat ein Tag des Gutseins ist und des Guttuns ist, Matthias. Das ist Konsens für alle Juden zur Zeit Jesu. Man muss Gutes tun, denn der Sabbat ist Ausdruck der Güte Gottes an uns, Silvia. Sabbat ist ein guter Tag, ein sehr guter Tag, Tov Meod. Nur was man darf und was man nicht darf, im Rahmen dieses Segund, das ist eben Gesprächsstoff unter den Juden im 1. und im 2. Jahrhundert, bevor der Talmud steht. Kurzum, er sagt ihnen, und da merken sie sofort, sie aber schwiegen. Das finde ich ganz klasse, Matja. Sie schwiegen, weil sie genau wissen, er hat sie erwischt. Er hat sie wieder mal erwischt, mit ihrer Unfähigkeit über den Tellerrand hineinzuschauen. Und das erreicht man eher, indem man Fragen stellt. Ich mache das auch in meiner Therapie. Ich habe auch eine eigene Praxis, in der ich sehr viel psychologische Therapie, theologisch-psychologische Therapie mache, in der ich Menschen auch immer wieder mit Fragen konfrontiere. Ich sage ihnen nicht die nackten Tatsachen, du hast oder du bist, das ist viel zu einfach. Menschen kann man eher zum Nachdenken, das Wort Nachdenken mag ich auch, Nachdenken, nach etwas denken, anregen, indem man ihnen Fragen stellt. Ich stelle auch Fragen. Wir Juden können das einfach. Wir Juden, gläubige Juden natürlich, wir Juden gerne können brillante Fragen stellen. Darum hat man uns ja auch gehasst 2000 Jahre lang, weil man neidisch auf uns war. Man hat uns deshalb vernichtet und vergast, weil man neidisch auf uns war, denn wir hatten einfach wahnsinnig gute Köpfe. Wir Juden hatten nicht nur die Wiener Juden, die Wien zur Blüte gebracht haben vor der Nazizeit, darüber haben wir heute auch gesprochen. Wir Juden haben einen immens tollen Kopf, weil wir einfach von fünf Jahren an lernen zu fragen, den Vater zu fragen, was bedeutet das, warum steht das da, wie hast du zu verstehen, darf ich es nicht, du darf ich es ja. Und heute noch, junge Kinder mit 5 Jahren lernen heute schon erste Texte der Heiligen Schrift, haben wir heute besprochen. Und wir können das einfach und das schärft sich ein im Kopf. Und Jesus hat es ja auch gelernt, das kleine Bub steht ja in der Bibel, er geht in die Synagoge mit 12 Jahren und lernt einfach die Tora. Steht ja da in Lukas, er ging in die Synagoge. Und kurzum, das, was Jesus erreichen wollte, dass sie nachdenken, nach ihren vorgefassten Vorurteilen nachdenken, achten Sie darauf, wie ich mit Sprache arbeite. Sie haben Vorurteile und er will, dass sie die Vorurteile nachdenken. Aus Vorurteilen, sagte schon mein Vater vor 40 Jahren, Nachurteile machen. Ich liebe Sprache. Auch die deutsche Sprache hat eine Tiefe. Die Menschen haben Vorurteile und wenn du vorurteilst, heißt das, du hast nicht genug nachgedacht. Und wenn du nachdenkst, werden aus Vorurteilen Nachurteile. Und das will Jesus erreichen. Liebe Freunde und Freundinnen, das will Jesus erreichen. Die Leute haben Vorurteile. Am Sabbat macht man das nicht. Das ist so ein Vorurteil. Er hat dem Menschen gesagt, steh auf, geh in die Mitte und er wurde gesund. Der hat den Sabbat verletzt. Das macht man nicht am Sabbat. Am Sabbat steht man nur in der Ecke. Das ist ein Vorurteil. Das stimmt nicht. Das ist nicht sabbatkonform. Und Jesus provoziert sie bewusst, weil sie dieses Vorurteilsdenken. Ach, grüß Gott, Elisabeth. Grüß Gott. Hallo. Wir waren letztes Jahr da. Wir haben uns gesehen. Wunderbar. Setzen Sie sich hin, wir sind bei den Heilungen Jesu. Ich freue mich, dass Sie da sind. Also, aus Vorurteilen müssen Nachurteile werden, indem man nachdenkt. Und Jesus will sie provozieren, indem man eine Frage stellt, die obvious ist, sagt man auf Englisch. Obvious heißt evident, sagt man in Österreich. Evident. Es ist offenkundig, aber er weiß, dass diese Menschen nicht genug nachdenken. Und darum sagt er ihnen, und stellen Sie sich mal die Situation bitte vor, bitte die Situation. Heiliger Schabbat, Spannung, tiefe Konzentration, Psalmen werden gebetet, die Heilige Schrift wird verlesen, der Höhepunkt des Gottesdienstes wahrscheinlich, Verlesung aus der Tora. Und da kommt Jesus und spricht alle Honoratioren an, die gebildeten, vornehmen, gut gekleideten, gut gespeisten Menschen und sagt ihnen allen, und da kennt ja Jesus kein Pardon, kein Blatt vor dem Mund, alle spricht er an, von denen er weiß, dass sie nicht nachdenken, sondern vordenken oder Vorurteile haben. Ist es erlaubt, stellen sich diese knisternde Spannung vor, ist es erlaubt, am Schabbat zu heilen, am heutigen heiligen Tag? Denkt mal nach, darf ich am Schabbat heilen oder nicht? Darf ich einem Menschen Leben schenken? Oder muss ich zuschauen, wie ein Mensch hier leidet, dieser Mensch mit der Verkrümmung? Ist das wirklich Gottes Wille? Und sie schwiegen. Und das ist die beste Antwort, die sie geben können, nämlich keine Antwort. Jetzt kommt nämlich ein Nachdenken in Gang, Marco. Jetzt kommt ein Nachdenken in Gang. Sie schweigen. Und das finde ich toll, dass der Evangelist Markus das ganz klar sagt. Auch in der Lukas sagt das an anderer Stelle. Sie schwiegen, weil sie nichts zu sagen haben, weil sie erkennen, er hat sie erwischt. Und das erreicht man eher, indem man eine Frage stellt, als indem man jemand beleidigt und sagt, du weißt das nicht. Das verletzt. Jesus könnte auch sagen, was weißt denn du schon? Du hast deine Tora nicht gelesen. Das ist brüsk. Damit erreicht er nur Provokation und Verletzung und Gegenaggression. Aber Jesus ist ein Feiner, ein Könner, ein Rhetoriker, ein Therapeut. Und weiß genau, wie man Menschen erwischt an ihrem blinden Fleck. Und darum sagt er ihnen, denk mal selbst nach, hast du deine Tora richtig verstanden? Manche Stelle fragt das direkt, hast du die Tora wirklich verstanden? Und sie schweigen. Auf Deutsch sagt man beredtes Schweigen. Beredtes Schweigen. Ein Schweigen, das mehr sagt als 1000 Worte. Und dann, pass auf, jetzt kommt die Erregung. Und voller Zorn, Jesus kann auch sehr erregt sein, so wie ich. Und voller Zorn schaut er sie einen nach dem anderen an. Jesus kann sehr leidenschaftlich sein. Die Orientalen sind sehr temperamentvoll, Bruder Hartmut, Juden sind gefühlvoll. Und Juden können auch Gefühle ausdrücken. Voller Zorn, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Dialogs in Österreich. Jesus ist nicht nur ein Kuschelkater. Jesus ist nicht nur ein Kuschelkater. Jesus kann auch sehr leidenschaftlich werden, Batja. Und hier steht deutlich voller Zorn. Voller Zorn schaut er sie einen nach dem anderen an. Malen Sie sich bitte die Situation vor Augen. Wenn ich den Matthias und alle anschaue, voller Zorn. Und Jesus ist direkt, er ist sehr direkt und das finde ich groß an ihm. Er ist empört, weil sie zwar schweigen, aber er ist empört darüber, dass es überhaupt zu der Situation kommen musste, Batja. Warum musste es zu dieser Situation kommen, in der er sie darauf hinweisen muss? Leute, versteht ihr denn, worum es überhaupt geht? Da ist ein Mensch, der leidet und ich soll zuschauen am heiligen Tag, wie er leidet und einfach sagen, heute ist Schabbat, lass mal ihn vor sich hinleiden. Ich hoffe, Sie verstehen das, diese Erregung. Das ist so eine Verletzung der Idee des Schabbats. Nicht nur keine Entehrung des Schabbats, indem man nicht heilt, sondern es ist eine Verletzung, indem man eine Heilung unterlässt. Es gibt auch sowas wie Unterlassungen. Und Jesus, der Jude, der sein Judentum liebt, sagt, nicht nur, dass ich den Sabbat nicht verletze, ich heilige ihn, indem ich diesen Mann da hinten, wenn ich mal auf Sie zeigen darf, nur beispielhaft. Da sitzt der Mann mit der verkrümmten Hand. Und Jesus sieht sie ja. Beziehungsweise hat ihn nach vorne gebracht in unserem Beispiel. Und er sagt, wie könnt ihr angesichts des Leidens dieses Mannes, und er steht ja immer noch in der Mitte, zuschauen und mir sagen, soll er ruhig leiden. Hauptsache der Schabbat wird eingehalten. Das löst Zorn aus, und zwar berechtigten. Auf Deutsch sagt man heiligen Zorn. Jesus hat einen heiligen Zorn. Er schaut über sie ein nach dem anderen weg und jetzt betrübt über die Verstocktheit ihrer Herzen. Ganz deutlich. Er ist einerseits empört, zornig und andererseits traurig, dass sie nicht verstehen, sie haben sich ja noch nicht geäußert, sie haben zwar Schweigen an den Tag gelegt, was ja schon mal schön ist, aber er wünscht sich mehr. Er wünscht, dass die Leute sagen, Rabbi Jesus, recht hast du. Das wünscht er sich schon. Dass sowas kommt wie, du hast recht, oder du hast uns überzeugt, oder du hast wahre Worte gesprochen. Da hat er schon recht, wenn das käme, aber das schaffen sie eben nicht, weil sie immer noch gefangen sind in sich. Sie protestieren zwar nicht mehr, sie schweigen zwar, erste Einsicht ist da, aber Jesus reicht das nicht, er will mehr. Und darum ist er traurig. Traurig und empört zugleich. Und sagt zu dem Menschen, jetzt passen Sie auf wieder Szenenwechsel, achten Sie auf die Inszenierung. Erst spricht er zu dem Mann in der Mitte, dann Szenenwechsel spricht er zu den Menschen, den Verstockten, und jetzt geht er wieder zum Mann zurück. Es ist brillant inszeniert. Und jetzt habe ich ja eben gesagt, dass er eine doppelte Behandlung vornimmt. Er hat sie auch behandelt, nämlich diese Verstockten, diese Engstellen hat er auch behandelt, indem er ihnen mal ordentlich die Leviten gelesen hat. Er hat ihnen die jüdischen Leviten gelesen durch seine scharfe Kritik. Sie haben auch ihre Behandlung, ihre seelische Behandlung bekommen. Und jetzt, nachdem das abgeschlossen ist, wendet er sich wieder an den Mann, der in der Mitte steht, haben wir gesagt, der steht ja doch in der Mitte. Und jetzt kriegt er seine Behandlung, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, streckt deine Hand aus. Jetzt behandelt er ihn mit der Hand. Streck deine Hand aus. Im Hebräischen zwei Worte. Hoshet yadcha. Ganz tiefe Worte, die in mir durch und durch gehen. Hoshet yadcha. Nicht streck deine Hand aus, vier lange Worte, sondern im Hebräischen zwei vulkanische Worte, Hoshet Yadcha. Und da steckt so viel Tiefe drin, wenn ich Ihnen das nur vermitteln könnte. Mit Sprache kann man das so ganz schwer vermitteln, was die hebräische Sprache an Spiritualität hat. Dieses Hoshet Yadcha, ich versuche es Ihnen mal mit viel Gefühl zu vermitteln, was dahinter steckt, hinter dem Hebräischen, das Jesus ja sprach. Der sprach kein Deutsch, der sprach natürlich Hebräisch. Und dieses Hoshet Yadcha ist so viel wie, ich versuche es Ihnen mal mit Worten, wobei Worte dann nur Bruchstückhaftes wiedergeben. Und dieses streck deine Hand aus ist schwach, weil die deutsche Sprache das eben nicht kann. Und auch andere Sprachen. Die hebräische Sprache ist eine Sprache, die eine Tiefe und eine Weite hat, die unüberboten ist. Ich wiederhole für unsere Radio Maria Hörer und Hörerinnen und für Sie alle, die hebräische Sprache, die heilige Sprache, die Jesus perfekt beherrschte, so wie ich auch, weil ich in Israel als Jude geboren werden durfte. Die hebräische Sprache hat eine Tiefe und eine Weite und eine Klarheit, die unüberboten ist und unüberbietbar ist. Da ist das Deutsche einfach nur schwach und das Englische und Französische ja genauso. Und ich versuche Sie denn dieses Hoshet Yadcha, was er ihm sagte als Jude zu einem Juden am Sabbat im Jahre 30, in ein angemessenes Deutsch zu bringen, damit sie die Schwingungen, die in diesen zwei Worten stecken, spüren, die das Deutsche nicht rüberbringt mit streck deine Hand aus. Das lautet etwa im Deutschen, im Namen Gottes, im Namen desjenigen, der dich erschaffen hat und der dir die Hand gegeben hat, ich mache es bewusst lange, im Namen desjenigen, der dich geschaffen hat, du, der da stehst, der Verkrümmthändige, im Namen desjenigen, der dich erschaffen hat, der dir überhaupt Hand und Körper und Fuß und einen Zahn gegeben hat, wirke, damit Gott über dich sich verherrlichen kann. Ich wiederhole, das steckt in diesen zwei jüdischen Worten drin. Hoshet Yadcha, im Namen des Vaters, des Schöpfers, der dich hat Mensch werden lassen, der dir überhaupt eine Hand gegeben hat, ein Kopf, ein Fuß, ein Zahn, der dich hat hier sein lassen am heutigen Schabbat. Wirke, handle endlich, damit Gott dich über mich behandeln kann. Das, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs im schönen Österreich, steckt in diesen beiden jüdischen Worten, Hoshet Yadcha. Das ist eine Bombe. Das ist nicht einfach so rein technisch, gib mal die Hand. Bitte eine Frage.
Flucht aus Ägypten, Mose streckt die Hand über das Meer, ist es gleich?
An das dachte ich eben auch, genau das ist es. Wenn Mose von Gott gesagt bekommt, Sie sind ein brillanter Denker. Diese Assoziation habe ich nämlich und Sie auch, weil Sie ein kluger Denker sind. Jetzt kommt noch jemand heute an. Ah, hallo Michael. Diese Assoziation habe ich auch. Sie wissen ja alle die Geschichte Exodus. Gott tötet die Ägypter im Meer und sagt dem Mose, als das Meer gespalten werden soll, streck deine Hand aus und spalte das Meer. Und genau diese Stelle schwingt damit. Hoshet Yadcha ukera et hayam. Sie sehen, welche Macht Worte haben. Mose kriegt von Gott mitgeteilt in Exodus beim Auszug aus Ägypten, strecke deine Hand aus, mit dem Stab in dem Fall, und befiehl dem Meer, es möge sich spalten, damit die Kinder Israels durchgehen mögen. Genau das ist die richtige Assoziation, lieber Freund. Und das spielt hier sozusagen auch eine kleine Spaltung, eine Trennung von Krankheit und Gesundheit. Genau das passiert hier. So wie einst Mose eine Spaltung vornahm, Wasser rechts, Wasser links, Kinder gehen durch, passiert hier auch eine Scheidung, beziehungsweise eine Spaltung. Da muss ich ja auch trennen, Vergangenheit und Gegenwart, beziehungsweise Krankheit und Gesundheit. Streck sie aus, und das Hoshet ist ein sehr klares Wort, das ist so, wirklich im Namen Gottes, entscheide dich und handle. Streck deine Hand aus und mehr nicht, gar nichts weiter. Und das ist das Brillante, das möchte ich Ihnen sagen, damit Sie verstehen, was Heilung ist. Heilung bedeutet, dass Jesus genau weiß, was er wann, wem, wie, wo zu sagen hat. Ich wiederhole, Jesus ist so ein brillanter Jude, der sein Judentum dermaßen tief durchschaut, durchblickt, einsieht. Er versteht so tief, was Gott mit uns Juden vorhat. Und er kennt die Sprache und ihre therapeutische Wirkung. Die therapeutische Wirkung der hebräischen Sprache kennt der Mann dermaßen brillant, weil er ein Superjude ist. Dass er genau weiß, was er wann, wem, wie, wo zu sagen hat. Kein Jude ist bei ihm gleich behandelt. Wir machen noch eine andere Heilungsgeschichte, da kommen andere Dinge vor. Aber das ist eben die Kunst dieses großen theologischen Therapeuten, Batya. Dass er weiß, wem er was, wann, wie, wo zu sagen hat. Dieser Jude braucht genau diesen Satz, nichts anderes. Ein anderer Jude kriegt mal einen Brei auf die Augen zum Beispiel. Und einem anderen Juden, der einen Dämon hat, sagt er, geh raus, du Dämon. Jesus weiß genau, weil er einen Durchblick hat und weil er Jude ist und weiß die Macht der Worte, die Macht der jüdisch-hebräischen Worte kennt dieser Mann. Und er handelt ja immer mit Wort. Wenn man Zeit hat, mache ich mit ihm auch den Hauptmann von Kapharnaum. Herr, da sagt ja der Hauptmann zum Gefahren, Herr, Meister, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, was sie in der Eucharistie nehmen. Nicht wahr? Unser Hartmut hat das ja jahrhundertelang in der Kirche gemacht, als er Priester war. Vater, Meister, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig, Jasna, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, Hartmut, und meine Seele wird gesund. Das ist Judentum. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst, was sie in ihrer wunderbaren Wandlung immer haben. Das ist so schön. Ich bin nicht würdig, dass du eingesagt, der Hauptmann, unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, Elfriede, und meine Seele wird gesund. Das ist Judentum, das ist Hebräisch. Die Macht des heilenden Wortes, das ist Jesus. Und das erkennt sogar der Heide, dieser Hauptmann, bei dem es sich rumgesprochen hat, dass Jesus primär durch das Wort heilt. Worte können töten, Worte können heilen. Worte können krank machen, Worte können gesund machen. Rüdiger Dahlke zeigt das, wie gesagt, in seinen schönen Büchern, aber Jesus zeigte das schon längst vorher. Und darum sagt er ihm, vor allen Leuten achten Sie darauf, nochmal das Setting. Es ist heiliger Tag, heiliger Ort, Höhepunkt des Gottesdienstes. Die Tora wird verlesen zum Beispiel. Und alle schauen gebannt auf diesen Mann und stellen sich mal diese Spannung vor. Ein Mann, der sich schämt, in Grund und Boden die kaputte Hand zu haben. Der schämt sich ja schon in der Ecke zu stehen mit der kaputten Hand, jetzt soll er noch in der Mitte stehen. Genau das will Jesus. Komm in deine Mitte. Komm in deine innere Mitte, da wo Gott seine Shechinah hat. Shechinah ist die innere Präsenz Gottes in uns, für unsere Hörer und Hörerinnen. Shechinah ist ein alter rabbinischer Ausdruck, der aus der Bibel kommt. Das ist die Präsenz Gottes in unserer Mitte, für unsere Radio Maria Hörer und für Sie auch. Shechinah, S-C-H-E-C-H-I-N-A, ist ein alter jüdischer Begriff. Die Shechinah, die Präsenz Gottes in unserer Mitte, nicht am Rande. Und Jesus kennt sein Judentum. Und liebt sein Judentum und lebt sein Judentum. Und darum sagt er dem Mann, komm in die Mitte. Und zwar nicht nur in die physische Mitte der Synagoge, sondern in deine innere Mitte, da wo Gott dich berühren und dich behandeln will. Streck deine Hand aus, und er streckte sie aus, er hört auf ihn. weil er weiß genau, ich will gesund werden. Und wenn dieser große Rabbi mir sagt, dass ich das tun soll, tue ich es. Der ahnt ja sofort, dass das der Punkt ist. Und jetzt will ich noch erklären, was es heißt, die Hand ausstrecken. Stellen Sie sich mal vor, ein Mann, der sich sein Leben lang zurückgenommen hat, der sich klein gefühlt hat, der sich bedeutungslos gefühlt hat. Und Jesus weiß genau, dass das die Krux ist. Und genau da, wo sein schwacher Punkt ist, muss er geheilt werden. Er hat sich wahrscheinlich immer zurückgenommen, ist nicht in auf Handlung gegangen, hat nie gehandelt, sondern hat andere handeln lassen. Und jetzt kommt Jesus an diesem heiligen Tag, gerade am heiligen Tag, und sagt ihm, jetzt handelst du. Handelst du. Mit deiner kaputten Hand. Und du wirst sehen, wie Gott sie verwandelt, wenn du aus dieser inneren Erstarrung, aus dieser inneren Verkrümmung und Verbiegung herauskommst. Und wahrscheinlich hat der Mann Blut und Wasser geschwitzt. Das nennt der Markus nicht. Das kann man sich ja denken. Vor 1000 Leuten da auf einmal hinauszugehen. Und das ist die Heilung. Im Namen Gottes, des Heilers, am heiligen Tag heilend zu wirken. Am heiligen Schabbat. Es gibt keinen heiligeren Tag unter der Woche. Es gibt auch keinen anderen heiligeren Tag, bis auf einen Tag, die Yom Kippur, der nächste Woche stattfindet. Aber das Judentum sagt, der heiligste Tag im jüdischen Festtagskalender ist der Schabbat. Es gibt nur einen Tag, der diesen Tag überbietet, das ist der kommende Mittwoch, nämlich der Yom Kippur, den ich in der Diözese Innsbruck mit meinen Schülern verbringen werde. Aber sonst ist der Schabbat größer als jeder Feiertag, größer als Pesach, größer als Shavuot, größer als Sukkot, größer als die Wallfahrtsfeiertage. Liebe Freunde und Freundinnen, ist der Schabbat. Weil manche Juden denken, Juden damals dachten und auch manche Christen mir sagen, naja, das ist doch der Tag, der kommt jede Woche, das ist doch nichts Besonderes. Gerade weil er jede Woche kommt, der siebte Tag der Woche, ist er ein heiliger Tag. Er soll Heiligkeit jede Woche in uns ausbreiten. Und da genau muss es passieren, laut Jesus, in der Mitte der Synagoge. Und der Mann schämt sich wie wild. Und genau das muss er tun. Er muss durchgehen, sich durchringen und endlich in seine Mitte kommen. Und jetzt kommt der Punkt, ausstrecken. Das ist für ihn wahrscheinlich peinlich bis dort hinaus. Mit der krummen Hand, alle sehen das ja. Und das muss er tun. Er muss sich zeigen. Er muss sich zum ersten Mal vielleicht in seinem Leben zeigen. Am heiligsten Tag der Woche. Alle sind fein gekleidet, ist wahrscheinlich nicht besonders. Alle sind sauber, rausgeputzt und jetzt zeigt die kaputte Hand. Das muss er tun, denn er muss zurückgeführt werden. Jetzt kommt ein weiterer Höhepunkt für unsere Arbeit heute Abend. Er muss zeigen, dass er dazugehört. Und Hand ausstrecken ist in allen Kulturen immer ein Zeichen der Begegnung, der Berührung. Wenn wir Hand ausstrecken, ist in allen Religionen, in allen Kulturen übrig, nehme ich Beziehung auf. Ich grüße dich, ich schüttle dich, ich berühre dich etc. Das ist in allen Kulturen übrig, im Orient besonders. Man umarmt sich, man küsst sich, man streichelt sich. Wir Juden sind sehr berührungsfreundlich, freundlich. Und das ist typisch für Jesus. Er weiß genau, jetzt streck mal die Hand aus, tritt in Beziehung. Streck da die Hand aus und lass dadurch zu, dass du wieder mit den Gemeindegliedern hier und mit dem Leben und mit der Gemeinschaft der hier Versammelten in Beziehung trittst, in Berührung trittst. Er hat sich wahrscheinlich sein Leben lang geschämt und wurde dadurch eben krank. Wenn sie sich immer zurückziehen und immer Angst haben und immer denken, ich taug nichts und ich bin nichts und ich werd nichts, dann wird Krankheit kommen, weil sie dokumentieren will, dass etwas nicht in Ordnung ist in deinem Leben. Er streckt sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Von Stund an, ein Satz gerade noch, von Stund an, von Sekunde an ist die Heilung passiert. Achten Sie darauf, was hier passiert. Jesus nimmt keine Salbe, Jesus nimmt kein Pulverjasna, gar nichts. Nichts. Nicht einmal ein Brei, den er rührt und ihm auf die Augen drückt, sondern er hat zu ihm gesprochen, sprich nur ein Wort, in dem Fall zwei Worte im Hebräischen, sprich ein Wort, zwei Worte und meine Seele wird gesund. Der Mann erlebt zunächst einmal eine seelische Therapie, indem er wirklich vor die Gemeinschaft tritt. Nicht irgendwo, Jesus macht das nicht in der stillen Ecke, sondern mitten am Schabbat, mitten in der Synagoge, mitten in der Gemeinschaft. Achten Sie bitte darauf. Mitten am Schabbat. Es gibt keinen zentraleren Moment als dieser Gottesdienst vormittags um 11. Und es gibt keinen zentraleren Moment als mitten in der Synagoge. Alle stehen da. Alle sehen's. Und dann noch eben an diesem Schabbat. Schabbat, Synagoge und diese Zeit, in der alle beten. Zentrale Gebete finden morgens um 10, 11 statt. Und da muss dieser Mann, der schwitzt wie ein Hund, raustreten, hinausstrecken und wissen, in dieser Gemeinschaft, durch das Wort Gottes über Jehoshua, wird die Heilung passieren. Wird die Wiederherstellung, beziehungsweise die Eingliederung in die Gemeinschaft, die Verherrlichung Gottes passieren. Mehr ist nicht nötig. Keine Salbe, keine Sprüche, keine Gesten, geh nicht ins Wasser und tauch siebenmal unter, gar nichts. Dieses Wort verändert den Menschen.
Liebe Hörer und Hörerinnen, Sie haben Radio Maria eingeschaltet, heute wieder live aus Salzburg, aus dem Kolleg St. Josef, von wo wir das Bibelseminar mit Dr. Yuval Lapide übertragen. Nun hören wir Musik, um das bisher Gesagte nachwirken lassen zu können, bevor es in Kürze mit dem Vortrag aus Salzburg weitergeht.